Wir sind, ihr Lieben, am Ende des Buches der Offenbarung angelangt. Es war eine sehr interessante Reise, die wir unternommen haben in den letzten 2,5, 3 Jahren. Und nun sind wir bei dem Epilog, ich weiß gar nicht, wie man das richtig betont.
Abschluss.
Das ist das deutsche Wort dafür. Epilog ist Epi, nach. Und Logos ist Wort, nach Wort. Ja, das stimmt. So, in der Offenbarung haben wir ein Vorwort und wir haben auch ein Nachwort. Und das ist bemerkenswert, das einmal festzustellen. Nicht, dass es das gibt. Jedes Buch hat das. Und im Nachwort wird noch manches aufgezeigt oder das aufgegriffen, was schon im Vorwort gesagt worden ist. Und genau das werden wir heute gemeinsam feststellen. Das Vorwort und das Nachwort der Offenbarung gleichen sich sehr. Und ich möchte auf diese Gleichheit oder Ähnlichkeit hinweisen, eben aus Kapitel 1, Vers 1 bis 3, wenn ihr das schon aufschlagen wollt und einen Finger dort hält, und dann natürlich auch Kapitel 22 ab Vers 6. So, heute und auch an den kommenden Sonntagen möchte ich mit uns eben diese Ähnlichkeiten oder Gleichheiten betrachten. Und gemeinsam wollen wir darüber nachdenken, warum es eigentlich Gott so wichtig ist, am Anfang und auch am Ende des Buches genau dasselbe zu sagen. Und als allererstes, und euch ist das mit Sicherheit aufgefallen, als allererstes entdecken wir lesend den 6. Vers, den Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Worte. Ja, der Engel sagt, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ja, und das ist ganz genau, was wir auch in Kapitel 1 feststellen, wenn wir die ersten 3 Verse lesen. Dort wird uns mitgeteilt, was die Quelle dieser Worte oder dieser Offenbarung, dieser Schau ist. Und es ist niemand als Gott selbst, der eben diesem Apostel Johannes den Auftrag dann auch gibt. Durch Engel, durch den Engel, durch die Schauen, die er hat, das festzuhalten, was er sieht, für uns insbesondere oder eigentlich für jeden Gläubigen aller Zeitalter. Ja? Und das ist die erste Gemeinsamkeit, ja, des Vorwortes und des Nachwortes der Offenbarung. Es ist der Hinweis auf den Ursprung oder Quelle der vor uns liegenden Worte. Gott selbst ist dafür zuständig, für diese Worte. Und weil das die Wahrheit ist, sind diese Worte 100% sicher und zuverlässig. Warum ist es nun? Und das ist die Frage, die wir haben sollten. Warum ist es wichtig für Gott noch einmal, die Leser darauf hinzuweisen, dass eben dieses Wort, das Wort der Offenbarung im Einzelnen und das Wort Gottes, die Bibel als solches, ja, das ist damit auch mit eingeschlossen, dass dieses Wort, das wir in unseren Händen haben und lesen dürfen, gewiss und wahrhaftig ist. Nun überlegen wir einmal. Was denkt ihr, wie viele Christen heute die Bibel regelmäßig lesen? Nun, den letzten Statistiken nach, es sind es nicht allzu viele. Man hat eine Umfrage gemacht in Nordamerika unter solchen, die zur Kirche gehen und sich evangelikale Christen nennen. Man hat eine Umfrage gemacht, ob die Menschen, die zur Kirche gehen, regelmäßig zur Kirche gehen, auch regelmäßig die Bibel lesen. Und nicht nur das, sondern die Bibel lesen vom ersten Buch bis zum letzten, bis zu der Offenbarung. 2013, das ist die letzte Statistik, die ich mir angeguckt habe. Ich habe mir auch andere angeschaut, aber 2013 haben 61% der Befragten gesagt, dass sie die Bibel noch nie als eine Einheit durchgelesen habe. Ja, man liest hier und da die Psalmen, die man so kennt. Psalm 23, Psalm 139, manches andere im Neuen Testament, aber als Einheit, als ein ganzes, einheitliches Buch, das tatsächlich von Gott kommt, haben die meisten wahrscheinlich oder viele der befragten Christen das noch nie gemacht, sie haben es noch nie durchgelesen. Und heute, 10 Jahre nach dieser Statistik, ist es nicht besser in Nordamerika. Die nächste Frage ist diese. Wie viele denkt ihr, die Bibel lesen, das Buch der Offenbarung lesen, ja, in ihrer persönlichen stillen Zeit? So, die Frage ist dann wiederum, naja, warum lesen die Christen die Bibel nicht? Dass die Nichtchristen das tun, das wissen wir, aber warum lesen die Menschen, die sagen oder von sich behaupten, dass sie Christen sind, das Wort Gottes nicht? Und einer der Gründe ist mit Sicherheit eben dieser. Sie sind nicht sicher. Sie glauben nicht mehr, dass die Heilige Schrift gewiss und wahrhaftig und zuverlässig ist. Ich habe von einem bekannten Prediger gehört, und er hat diese Begebenheit auch in einem Buch niedergeschrieben. Diese Begebenheit ist ihm selbst passiert. Eine ältere Dame ist auf ihn zugegangen und hat sich für seine Predigten bedankt und sagte auch: Mr. So und so, es ist wirklich schön zu sehen, wie Sie die Bibel so klar darstellen und so manches erleuchten, was mir persönlich noch unklar war. Und dann sagte sie Folgendes: Wissen Sie, die heutige Predigt hat mir sehr, sehr viel gebracht. Bis heute dachte ich immer, dass Sodom und Gomorra ein Mann und seine Ehefrau sind. Ja? So, ihr Lieben, die Offenbarung als das Wort Gottes und die ganze Bibel eigentlich als die Heilige Schrift ist wahrhaftig und gewiss. Und immer wieder sehen wir das gerade auch in der Heiligen Schrift unterstrichen. So, und wir tun gut daran, wir tun sehr gut daran, die Bibel zu kennen, die Bibel zu lesen und unser Leben nach diesem Wort Gottes auch zu orientieren. Und wie gut ist das, ihr Lieben, in einer Welt voller Lügen, dieses Wort Gottes in unseren Händen zu haben, die Bibel zu haben. Ein Wort, das zuverlässig, ein Wort, das wahr ist. Es ist wunderbar, es ist wunderbar. Und hier möchte ich ein Wort an die Kinder weitergeben, ihr Lieben. In eurem Leben, das ganze Leben steht noch vor euch, wahrscheinlich, wir wissen nicht, was die nächsten Jahre bringen. Aber wann immer ihr diese Entscheidung für euer Leben treffen müsst, ob es nun in Bezug zu euren Freunden ist. Wer ist ein guter Freund für einen? Schlagt die Bibel auf, die Bibel spricht dazu. Was ist wirklich das Wichtigste im Leben? Ja? Wenn es um euren Ehepartner geht, jetzt denkt ihr, oh, wer spricht denn davon, ich will noch nicht heiraten. Aber es ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Ich kann mich erinnern, ich habe angefangen mit 14 Jahren für meine Ehefrau schon zu beten. Und sehr, sehr wichtig. Ja? Und das Wort Gottes zeigt uns ganz genau, was eine vorzügliche Ehefrau ist. So, ihr tut gut dran, wenn ihr das Leben in das Leben hineingeht. Oder euer Beruf, ja, das, was ihr machen möchtet. Lest die Bibel, orientiert euch nach dem Wort Gottes, was das Wort Gottes sagt, wie ihr lernen müsst und ja, wie ihr auch in dem Arbeitsleben bestehen könnt. Es ist wunderbar, dass Gott uns nicht nur zeigt, wie wir das ewige Leben erreichen können oder haben können, sondern dass er uns ganz genau auch aufzeigt, wie wir ein schönes, produktives, herrliches Leben haben können. Ja? Immer wieder komme ich zurück auf den Psalm 119, wo gesagt wird: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ihr Lieben, nicht nur bis in die Ewigkeit hinein oder für die Ewigkeit, sondern es bezieht sich auch auf das praktische Leben jetzt. Und wie wichtig ist es gerade heute, und wir werden nachher noch einige Beispiele hören, immer wieder das Wort aufzuschlagen oder das Wort Gottes aufgeschlagen zu lassen. Sagt man das so in Deutsch? Aufgeschlagen zu lassen. Ich denke, es ist richtig. Ja? Und immer wieder daran zu lesen, wenn wir was in den Medien hören. Wird uns helfen, nicht nur unser Leben richtig zu leben, sondern auch nach dem Willen Gottes. So, das Wort Gottes ist wahrhaftig und gewiss, 100%. Können wir dasselbe vom Menschenwort sagen? So, und dann wissen wir auch ganz genau, was unsere Priorität sein muss im Leben als Christen. Die zweite Ähnlichkeit zwischen dem Vorwort und auch dem Nachwort der Offenbarung entdecken wir in dem Hinweis, dass die Dinge, die darin verzeichnet sind, bald oder in Kürze geschehen müssen. Schaut einmal Kapitel 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Ja? Nicht kann, sondern es soll geschehen. Und jetzt schaut einmal Kapitel 22, Vers 6. Der Gott des Geistes der Propheten, das heißt, der Geist der Propheten wurde von Gott gegeben, die Dinge zu sehen, die die Propheten gesehen haben. Und dieser Geist Gottes, der Heilige Geist, hat die Propheten auch dann geleitet und geführt. Der Gott des Geistes der Propheten hat seinen Engeln oder Engel, Einzahl, gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Wisst ihr, ich weiß nicht genau, warum zum Beispiel die Luther-Übersetzung dieselben Worte, die in Kapitel 1 und Kapitel 22 gebraucht werden, etwas anders übersetzt werden. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, die Aussage ist dieselbe, aber irgendwie denke ich, dass die Wucht der Aussage doch irgendwie verloren geht, ja, wenn man andere Worte gebraucht. Denn genau dieselben Worte werden in Kapitel 1 gebraucht und auch in Kapitel 22, wenn gesagt wird, was bald oder in Kürze geschehen muss. Und da ist die Elberfelder Übersetzung wiederum besser, weil sie ganz genau so übersetzt, wie es auch im Griechischen dort steht. Was bald oder in Kürze geschehen muss. Nun ja, wir überlegen, wenn am Anfang der Offenbarung und auch am Ende der Offenbarung der Hinweis darauf gegeben wird, dass das, was wir an Worten in der Offenbarung in unseren Händen haben und lesen können, von Gott ausgeht und dass diese Dinge, die angekündigt sind, in Kürze geschehen müssen, was sollen wir denn verstehen? Genau das. Die Offenbarung ist das Wort Gottes, das uns die Zukunft erklärt, die sich in Kürze abwickeln wird. So, achten wir, dass nicht gesagt wird, was geschehen könnte, sondern was geschehen muss. So, hier wird von einem göttlichen Muss, von einer göttlichen Notwendigkeit gesprochen. Und außerdem, und das ist schön zu beobachten, haben wir in der Offenbarung eigentlich es dreimal, wir haben den dreifachen Hinweis darauf, dass diese Dinge, die Johannes offenbart, sind, geschehen müssen. Und das ist ja auch, wie wir wissen, ein alttestamentliches Prinzip. Das alttestamentliche Prinzip ist, und das ist das Gesetz Gottes eigentlich, Gott hat dieses Prinzip dem Volke Gottes gegeben bei der Herausfindung der Wahrheit. Es wird gesagt, dass eine Sache auf zweier oder dreier Zeugen bestehen muss. Und Gott hält sich an sein von ihm selbst gegebenes Gesetz oder Prinzip. 2. Korinther 13, Vers 1, Neues Testament. Genau dasselbe Prinzip, was wir im Alten Testament finden, wird noch einmal unterstrichen. So soll in zweier oder dreier Zeugenmund bestehen allerlei Sache. Und deshalb hat auch zum Beispiel der Hohe Rat, als sie Jesus verurteilt haben, Schwierigkeiten gehabt, Jesus dem Gesetz nach zu verurteilen, weil sie keine zwei Zeugen finden konnten, die übereinstimmt haben in ihrer Beschuldigung gegen Jesus. So, die Verurteilung Jesu und seine Hinrichtung war nach dem Gesetz des Alten Testaments eigentlich gesetzeswidrig. Aber wir sehen, die Lehrer des Gesetzes, die sogenannten Paragraphenreiter, ja, die sich sehr wohl dafür ausgesprochen haben, dass das Gesetz Gottes wichtig ist, die haben sich selbst nicht danach gehalten. Deshalb haben sie Jesus verurteilt und deshalb wurde Jesus auch getötet. Und das erinnert mich an unsere Politiker heute, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Unsere Politiker heute machen auch manche Gesetze, an die sie sich selber nicht halten. Aber wie auch immer. Ja, ich weiche hier vom Thema ab. Gott selbst hält sich also an sein Prinzip, das Gesetz. Dreimal haben wir also die Zusicherung Gottes in der Offenbarung, als dem Wort Gottes, dass diese Dinge der Offenbarung geschehen müssen. So, was muss geschehen? Diese Dinge wie Gemeindezeitalter, ja, prophetisch angedeutet und auch beschrieben in den sieben Gemeinden, Kapitel 2 und 3, göttliche Notwendigkeit. So wird es stattfinden und es findet auch statt. Und wir befinden uns gerade am Ende des Gemeindezeitalters. Das Kommen des Antichristen, die Welteinheitsregierung, die Welteinheitswirtschaft, die Welteinheitsreligion ist eine göttliche Notwendigkeit. Es ist nicht nur, dass es stattfinden könnte, so wird es sein, sagt uns die Offenbarung. Trübsalzeit, Entweihung des Tempels in Jerusalem, die Gerichte Gottes beschrieben, Kapitel 6 bis 19, sind eine göttliche Notwendigkeit. Das zweite sichtbare Kommen des Herrn Jesus, das tausendjährige Reich, ist eine göttliche Notwendigkeit. Die neue Schöpfung, das neue Jerusalem, sind eine göttliche Notwendigkeit. Und alles das, was wir eben gehört haben, was wir in dem ganzen Buch der Offenbarung lesen, Schritt für Schritt, das soll in Kürze geschehen. Es muss in Kürze geschehen. Und hier könnten wir fragen oder die Frage stellen, strategisch wichtige Frage stellen, in Kürze aus der Perspektive des Johannes oder in Kürze aus der Perspektive Gottes, für den 1000 Jahre wie ein Tag ist. So, wenn Gott die Offenbarung weitergibt, dann ist seine Perspektive bedeutend und nicht die Perspektive des Menschen Johannes. Aber da ist mehr als das. Da ist viel mehr als das. Und hierbei müssen wir wiederum die Worte, die gebraucht werden, studieren und ja, um genau herauszufinden, was denn gemeint ist, was die Bedeutung ist. Es muss immer da sein, dass wenn man einen Text studiert, ist vom Vorteil, wenn man genau schaut, okay, welches Wort wird denn gebraucht und wie wurde das gebrauchte Wort oder Begriff verstanden zu der Zeit, als es gebraucht wurde. Nun, es ist uns allen bewusst, dass ein Wort verschiedene Bedeutungen haben kann. Ja, nehmen wir zum Beispiel das Wort Schlüssel. Schlüssel für eine Tür ist etwas anderes als der Schlüssel für ein Rätsel. Der Zusammenhang des Satzes sagt uns, wie oder was gemeint ist, wenn das Wort Schlüssel gebraucht ist. Das Wort Tor kann eine Öffnung in einem Gebäude meinen. Im Sport ist es ein Metallgehäuse, das mit einem Netz überspannt ist, ein Fußballtor. Im Skisport bezeichnet das Tor den Durchgang zwischen zwei Stangen, die passiert werden sollen oder müssen bei einem Wettbewerb. In der Geologie Öffnung im Felsen, in der Technik Einfahrt, Ausfahrt einer Schleuse. Oder von einem Menschen können wir auch sagen, er ist ein Tor, ein törichter Mensch. So ein Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Wir wissen das. Und ähnlich ist das auch in unserem Text. Ja, das Wort, das in unseren Übersetzungen mit bald oder Kürze wiedergegeben wird, ist das griechische Wort Tachos. Wir hören das, Tachos. Das kennen wir doch. Natürlich kennen wir das, wenn wir Auto fahren. Wir haben ein Instrument in unseren Autos, das heißt Tachometer. Und Tachometer ist eigentlich ein Geschwindigkeitsmesser und nicht ein Distanzmesser. Obwohl auch. Ja? Aber hauptsächlich geht es um die Geschwindigkeit. Und deshalb bezieht sich das Verständnis dieser Aussage hier in Vers 6, in dem 22. Kapitel und Vers 1, dem ersten Kapitel, auf die Schnelligkeit der abwickelnden Ereignisse, die in der Offenbarung aufgezeichnet werden. Das heißt also, wenn diese Dinge einmal anfangen, sich zu entwickeln, zu ereignen, dann werden sie sich rasch abwickeln. Ja? Es geht Schlag auf Schlag. Und in einer der kommenden Predigten werden wir noch einmal darüber sprechen, weil wir hier einen Hinweis darauf haben, dass es sich sehr, sehr schnell abwickeln wird. Und übrigens, der Hinweis auf das sich schnelle Abwickeln der Ereignisse und der Wiederkunft Jesu, unseres Herrn, wird in Kapitel 22 insgesamt dreimal von Jesus selbst wiederholt. Schaut einmal in den Text. Vers 7, siehe, ich komme bald. Ja, wer kommt denn? Wer soll denn kommen? Jesus. Er hat es versprochen. Schaut einmal Vers 12. Sieh, ich komme bald oder schnell, das ist eigentlich das Wort, was gebraucht wird. Und Vers 20 bestätigt Jesus zum dritten Mal, ja, ich komme schnell. So, dreimal haben wir also die Zusicherung Gottes in der Offenbarung, dass diese Dinge der Offenbarung geschehen müssen. Und dreimal hören wir aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus im letzten Kapitel der Offenbarung, dass er schnell kommt. So, was bedeutet das für uns ganz persönlich? Man kann das wissen und es bedeutet nichts für einen. So, was bedeutet es für uns persönlich? Was muss in unserem Leben passieren als gläubige Menschen, wenn wir das hören, was Jesus sagt? Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Prinzen aus der spanischen Stadt Grenada, schon länger her, dass sich das zugetragen hat. Und seinerzeit ist dieser Prinz in Ungnade gefallen und wurde auch von der spanischen Krone zu lebenslanger Einzelhaft verurteilt in dem schrecklichsten Gefängnis von Madrid. Und man nannte dieses Gefängnis auch die Schädelstätte oder Ort der Schädel. Und jeder wusste, wenn man in das Gefängnis kommt, man kommt da lebend nicht mehr heraus. So, der Prinz wurde verurteilt, in dieses Gefängnis gebracht und das einzige Buch, was man ihm mitgegeben hat, war die Bibel. Und der Prinz hat die Bibel in den 33 Jahren seiner Gefangenschaft immer und immer wieder durchgelesen. Nach 33 Jahren ist er dann gestorben und als man seine Zelle aufgeräumt hat, hat man etwas sehr Interessantes festgestellt. Man hat festgestellt, dass dieser Prinz irgendwo ja einen Nagel bekommen hat, irgendjemand hat es ihm zugeschoben und dann hat er auf den Wänden in seiner Zelle alles aufgeschrieben, was er gelernt hat aus der Bibel, lesend die Bibel für 33 Jahren. So stand zum Beispiel in Stein geschrieben oder eingeritzt mit diesem Nagel, dass Psalm 118, Vers 8 der Mittelvers der Bibel ist. Also das ist genau der Mittelpunkt der Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, welche Übersetzung er gelesen hat, aber das stimmt nicht ganz. Aber wie auch immer, das stand da geschrieben. Esra 7, Vers 21, da stand auch eingeritzt, enthält alle Buchstaben des englischen Alphabets außer dem Buchstaben J. Auch interessant. Der 9. Vers des 8. Kapitels im Buche Esther ist der längste Vers der ganzen Bibel und so weiter und so weiter. Ja? Stellt euch vor, 33 Jahre las dieser Mensch, dieser Prinz, die Bibel immer und immer wieder. Und das Einzige, was er dabei herausgekriegt hat, waren die Nebensächlichkeiten, die interessant sind, aber doch nicht wirklich von Bedeutung. Ihr Lieben, was nutzt euch zu wissen, was der längste Vers der Bibel ist? Sagt einmal. Schön zu wissen, aber wirklich, es nutzt nichts. So der inhaftierte Prinz wurde ein Experte der biblischen Nebensächlichkeiten. Aber das Wichtigste hat er doch verpasst. Er hat nie sein Leben Jesus Christus anvertraut in Buße. Er hat nie das geglaubt, was die Heilige Schrift, was die Bibel ganz klar sagt über Jesus Christus. Dass er der Messias ist, dass er der Gesandte Gottes ist, dass er der Heiland ist, dass er der Herr aller Herren ist, dass er der König aller Könige ist und dass sich jedes Knie vor ihm beugen wird, wenn nicht jetzt, dann in der Ewigkeit. So, was hat ihm wirklich das Wissen, was wohl der längste Vers der Bibel ist, genutzt? Nicht viel. Und schaut doch mal, beides kann ja auf unser Leben auch zutreffen. Wir können die Bibel als das Wort Gottes vernachlässigen, ja, und deshalb nie zu der Erkenntnis gelangen darüber, wer Jesus Christus ist. Schließlich ist uns dazu die Heilige Schrift auch gegeben, dass wir verstehen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und wer wir auf der anderen Seite sind. Oder aber wir können Experten der Bibel werden und ein großes Kopfwissen uns aneignen, weil wir die Bibel studieren für 33 Jahre. Und doch nicht zur Wahrheit durchdringen, dass Jesus der Herr des Lebens ist, sodass wir Buße vor ihm tun und unser Leben ihm übereignen als Heiland. So, was nutzt mir wirklich das Kopfwissen? Und wisst ihr, solche Bibellehrer habe ich in meiner Zeit im Bibelcollege gehabt. Die haben ein unheimliches Wissen gehabt. Sie konnten Hebräisch, sie konnten Griechisch, sie konnten alle Tricks der Auslegung, aber schlussendlich haben sie doch nicht im Glauben das angenommen, was die Bibel sagt über Jesus. So, was hat ihnen all das Kopfwissen genutzt? Gar nichts ist die Antwort, gar nichts. Nein, man kann nicht sagen gar nichts, sie haben Geld verdient, es ist eine schöne Arbeitsstelle, ja. Aber schlussendlich, wenn sie eins vor dem Richter dieser Welt stehen werden, wird ihnen das ganze Kopfwissen auch nichts bringen. Wenn man nicht weiß, wer Jesus wirklich ist und dementsprechend auch nicht weiß, was man tun muss, nämlich Buße und im Gehorsam diesem Herrn gegenüber leben, weil er doch der Herr ist, wie werde ich dann leben? Ich werde verkehrt leben, 100%. Ich werde falsch leben und schlussendlich die Ewigkeit mit Jesus verpassen und das ist eine Katastrophe. Hosea, der alttestamentliche Prophet Hosea, Gott sprach durch diesen Menschen und hier ist das, was Gott seinerzeit gesagt hat über sein Volk. Hosea 4, Vers 6. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Achten wir drauf, es wird nicht gesagt ohne Wissen, Erkenntnis. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. So, warum ist es, dass so viele Kirchen heute das ganze LGBT-Plus-Agenda befürworten und selbst homosexuelle Paare trauen und segnen? Wir sollen sie nicht hassen, wir sollen sie lieben. Den besten Freund, den die Homosexuellen haben, ist ein Christ, der ihnen ganz genau die Wahrheit aufzeigt. Aber warum ist das so, dass die Kirchen verwirrt sind, gerade in Bezug dazu? Ist die Bibel nicht klar? Warum ist es, dass manche Christen heute verwirrt sind in Bezug zu, naja, wie viele Geschlechter es gibt und ob ein Mann schwanger werden kann? Selbst Christen sind verwirrt. Warum glauben die Christen, dass es etwas Gutes ist, dass hier zum Beispiel in Kanada Drogen legalisiert werden? Ist es gut für eine Gesellschaft? Wirklich? Geht mal in Downtown, schaut mal, was da abgeht. Warum glauben viele Christen, dass Climate Change das größte Problem unserer Gesellschaft ist, wie unser Premierminister sagt, ihr Lieben? Warum denken auch sehr viele Christen heute, dass Abtreibung wirklich etwas Positives und Fortschrittliches ist? Angesichts dessen, was die Heilige Schrift sagt. Warum? Warum sind so viele Gemeinden und Kirchen und Freundschaften und Familien in den letzten 2,5 Jahren der Covid-Zeit auseinandergeflogen und in eine Krise geraten? Ja, und wie ist es mit Israel? Wie kommt es, dass viele Christen Israel nicht nur ignorieren, sondern sogar aktiv sich gegen Israel aussprechen und das Land boykottieren, weil sie sagen, oh, die Juden sind Besatzer in ihrem eigenen Land. Wie kann man so etwas sagen, wenn man die Bibel aufgeschlagen hat? Macht Israel alles richtig? Natürlich nicht. Das wissen wir auch. Und trotzdem sagt uns die Bibel, wie Gott sein Volk sieht und was Gott mit seinem Volk vorhat. Und das wissen wir nur, wenn wir die Bibel aufschlagen. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Und das trifft 100% auf die heutige Christenheit zu. Zugrunde geht mein Volk, weil es ohne Erkenntnis Gottes ist. Die Christen heute vertrauen mehr der Regierung und den Gesetzen, die die Regierung macht, und den Medien, als dem Worte Gottes. Das alleine gewiss und wahrhaftig ist. Oh ja, ihr Lieben, Menschen machen Fehler, sie lügen. Manchmal unbewusst, manchmal auch sehr bewusst und berechnend. Nur das Wort Gottes ist vollkommen, nur das Wort Gottes ist wahrhaftig. Gott, unser Vater, wird uns nie anlügen. Und das ist der nächste Punkt auch unserer Predigt. Wir kommen hier zu der nächsten dritten Ähnlichkeit oder Gleichheit des Vorwortes und des Nachwortes, auf die ich uns aufmerksam machen will. Es ist die Seligpreisung des Menschen, der diese Worte, das Wort Gottes, bewahrt und es meint, es sehr nahe hält und es beherzigt. Kapitel 1, Vers 3 wird gesagt, glückselig, das Wort Makarios wird gebraucht und Makarios meint, überaus glücklich zu preisen ist der und der. Wer? Der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was geschrieben ist. Kapitel 22, Vers 3. Glückselig, Makarios, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. So, das Lesen ist schon geschehen im 22. Kapitel, ja, deshalb wird es nicht erwähnt. Aber halten wir das fest für uns. Zweimal wird in der Offenbarung als dem Worte Gottes festgehalten, dass derjenige, der das Buch der Offenbarung liest und bewahrt und das meint, darauf eingeht und dieses Buch praktisch zu seinem Lebenselement auch macht, dass diese Menschen gesegnet sind, Makarios, überaus glücklich zu preisen sind. Warum ist das so? Warum ist man gesegnet? Erstens ist man gesegnet, weil man genau weiß, was die Wahrheit wirklich ist. Heutzutage ist das nicht so einfach herauszufinden, was die Wahrheit ist. Und ihr Lieben, nach der echten Wahrheit, nach der objektiven Wahrheit des Lebens zu fragen und zu suchen und dabei das Wort Gottes auszuschließen, ist eine brotlose Kunst. Was wissen wir? Oder was würden wir wirklich wissen über Jesus, wenn wir die Bibel nicht hätten? Ja? Das Wort Gottes weist uns auf Jesus hin und sagt, Jesus ist die Wahrheit, auf die es wirklich ankommt. Jesus ist das Leben, das sich zu leben lohnt, in der Verbindung mit Jesus, für Jesus. Jesus ist der Weg, der einzige Weg zu Gott. Es gibt nicht viele oder manche Wege zu Gott. Jesus ist der einzige Weg. Das ist die Sprache der Heiligen Schrift. Das ist nicht mein Verständnis. Mir wäre es auch lieber, wenn es mehrere Wege gäbe. Ich bin auch ein Mensch. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt, das allein wahrhaftig ist. Und lebend in dieser Welt voller Lügen, und ihr Lieben, schließlich, und das ist auch, was das Wort Gottes uns sagt, der Vater dieser Welt ist auch ein Vater der, was? Der Lüge. Und lebend in solch einer Welt ist es absolut notwendig für uns als Christen, die Bibel offen zu halten und zu sehen, was ist es, was das Wort Gottes eigentlich uns als Menschen sagt. Zum Beispiel, wie die Welt entstanden ist. Zum Beispiel, woher das physische und das geistliche Leben kommt. Es ist absolut wichtig, das Wort Gottes, die Bibel zu lesen und sie zu fragen, angesichts all dessen, was uns angepriesen wird von unseren modernen Philosophen und Denkern, was denn die Bestimmung des Lebens des Menschen ist. Wofür wir überhaupt hier sind. Und was unsere Bestimmung schlussendlich ist, ja, wenn das Leben mal vorbei ist. Ihr Lieben, es ist nicht umsonst, dass der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und ich hoffe, dass wir das genau auch in unserem Leben erkennen und sehen und danach handeln und sagen, ich höre mir das an, was in den Medien gesagt wird, ich schlage die Bibel auf. Und sage ich, aha, die Bibel sagt mir etwas anderes, dann brauche ich denen nicht mehr zuzuhören. So, wie kann ich sonst, außer dieses Buch aufgeschlagen halten und lesen, wie kann ich sonst in dieser total verlogenen und finsteren Welt durchkommen, zurechtkommen, wenn ich das Wort Gottes nicht hätte? Wir leben in einer Welt, die uns ja versichert, dass das Leben des Menschen sich nicht von dem Leben eines Regenwurms unterscheidet. Schließlich kommen wir alle aus derselben Ursuppe. Ich lese uns etwas aus dem Bundesnaturschutzgesetz Deutschlands. Ich habe das letzte Woche gehört, ich dachte, das ist ein Witz. Nein, ist nicht, ich habe nachgeguckt. So, gemäß des Paragraphs 39 des Bundesnaturschutzgesetzes, so, ist es untersagt, hört mal genau hin, Wort für Wort, Wespen, ihr wisst, was Wespen sind, mutwillig zu beunruhigen, oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten. Man läuft Gefahr, wenn man es tut, mit 50.000 Euro bestraft zu werden. Das Gesetz. Könnt ihr nachschauen. Und das ist nur eins der Absurditäten, die wir hören, die wir lesen, die wir selbst im Gesetz festgeschrieben haben. Wespen mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu verletzen oder zu töten, ist verboten. In einem Land, in dem Ungeborene getötet werden können, wobei die Regierung das Ganze bezahlt, ist es untersagt, Wespen zu beunruhigen? Stellt euch das mal vor. Ihr Lieben, denkt ihr, das hat mit dem gesunden Menschenverstand etwas zu tun? Das ist krank. Oh, es ist mehr als krank. Es ist das Gericht Gottes nach Römer 1. Der Mensch kann nicht mehr logisch denken. Es ist das Gericht Gottes, das einen Menschen dazu veranlasst, trotz seines vielen Lernens die Erkenntnis der Wahrheit nicht zu erkennen. 2. Timotheus 3, 6 und 7. Schlag nach. Sie lernen immer da und können doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die Zeit, in der wir leben. Die Welt versichert uns heute, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Dass ein Mann auch schwanger werden kann. Und das ist nicht irgendwo im Hintergrund, in einer dunklen Ecke, wo das behauptet wird. Wir haben das im Fernsehen. Und manche der sogenannten Experten heute fühlen sich nicht in der Lage, den Unterschied zu erkennen zwischen Mann und Frau. Aber auf der anderen Seite sagen dieselben Experten, was für unsere Gesundheit gut ist. Und einer solcher solchen Experten, der Covid Response Coordinator Dr. Ashish Jha, sagte letzte Woche öffentlich in den Massenmedien vor der ganzen Welt, ich denke mir das nicht aus, ihr könnt es selber nachschauen. Dieser Dr. Ashish Jha, Response Coordinator für Covid, sagte Folgendes. Er sagte, das ist es, warum Gott dem Menschen zwei Arme gegeben hat. Den einen Arm für die Grippeimpfung und den anderen Arm für die Covid-Impfung. Wisst ihr, mir ist sofort eine biblische Geschichte in den Kopf gekommen, aus dem Alten Testament, mit dem sprechenden Esel. Und ich dachte mir, im Alten Testament ist nur ein Esel, von dem gesagt wird, dass er spricht. Heute haben wir eine ganze Horde davon. So könnt ihr mir verdenken, dass ich meine Bedenken habe, hörend all diese Experten, die uns vor die Nase gesetzt werden, auch hier in Kanada, in Bezug zu dem, was sie uns sagen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass das, was gesagt worden ist, absolute Gotteslästerung ist. Absolute Gotteslästerung. So, wie kann ich zurechtkommen in einer Welt, die auf dem Kopf steht? Ich habe heute in den Nachrichten gelesen, ganz kurz, in einer Universität in Mexiko. Ein junger Mann, der seinen Abschluss gemacht hat als Psychologie-Doktor, was weiß ich, er hat eine Rede gehalten bei der abschließenden Versammlung mit den Studenten und den Professoren und hat darauf hingewiesen, wie bedeutend eine Familie ist und wie bedeutend vor Gott auch das Leben eines Menschen ist. Der hat so viel Ärger gekriegt. Dem wollen sie jetzt sein Diploma wegnehmen. Sie wollen verhindern, dass er praktiziert als Psychologe. Die sagen, er hat in dieser Rede eine Hassrede gehalten. Ja. So wie will man in solch einer Welt noch zurechtkommen als Christ? Wie will man richtige Entscheidungen treffen für sein Leben? Wenn man diese Dinge sieht, beobachtet, hört, wie will man dann noch die Freude in seinem Herzen haben, als gläubiger Mensch lebend in dieser immer dunkel werdenden Welt? Ihr Lieben, das ist nur möglich, wenn wir als Christen uns an dem Worte Gottes festhalten, an dem Worte Gottes orientieren, von dem Wort Gottes bestimmen lassen. Dieses Wort alleine ist zuverlässig und wahrhaftig und gewiss. Das Wort des Menschen ist es nicht. Und dieses Wort wird uns auch schlussendlich richten. Johannes sagt das. Wir müssen im Gehorsam diesem Wort Worte Gottes gegenüberleben. Und wenn wir das tun, dann sind wir echte Glückspilze. Das ist, was das Wort sagt. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nah. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser himmlischer Vater, wir sind wahrhaftig glückselige Menschen, überaus glückselige Menschen, weil wir dein Wort nicht nur haben und lesen, sondern weil wir verstehen, es ist das Wort des lebendigen Gottes ist. Es ist das Wort, das aus unserer Heimat kommt, wo wir eigentlich hingehören, die Ewigkeit. Hilf uns, ewiger Vater, nicht zu sehr zu hören, was Menschen sagen. Und Menschen haben allerlei Meinung, Verständnis. Und je länger es wird, desto dunkler wird diese Meinung und dieses Verständnis. Und auch das ist in dem Wort verzeichnet, in deinem Wort verzeichnet. Warum das so ist? Hilf uns, dass wir dein Wort umso lieber gewinnen, es lesen und unser Leben danach ausrichten. Zur Ehre und das alles zur Ehre unseres Heilandes Jesus. Amen.